Ja, dann herzlich willkommen, nicht im neuen Semester, sondern im neuen Jahr. Ich hoffe, Sie sind alle gut reingekommen und ja, heute ist, glaube ich, der 15. kann man Ihnen noch wünschen, gesundes, erfolgreiches und ein rundum schönes neues Jahr. Ja, wir zitieren, das ist aber kein Zitationskartell, was wir da haben, sondern der Jochen Mali ist tatsächlich eines der wenigen Leute, die so in diesem Bereich Softwarerecht, ja, eben anschließt sowas wie Open Source, ist ja schlicht und ergreifend sehr, sehr gut zu Hause und sehr gut ausgewiesen. Und wir machen es ja auch so, dass dieses Modul, wie es ja jetzt heißt, ne, nämlich aus genau diesen beiden Lehrveranstaltungen besteht, nämlich Softwarerecht von dem Herrn Mali und bei uns eben hier dieses Software and Internet Economics. Ja, wir kommen jetzt, biegen praktisch so in die Zielgerade unserer Lehrveranstaltung ein. Und womit wir uns beschäftigen wollen, jetzt so die nächsten drei Male haben wir noch, ist, dass wir heute so Grundlagen des Cloud Computings uns anschauen werden. Und dann sind wir ja nächste Woche bei der SAP. Ne, das haben Sie, ich weiß nicht, ob Sie sich alle angemeldet haben. Ich glaube ja. Bitte? Das ist übernächste Woche, Sie haben recht, ganz genau, übernächste Woche. Ne? Also wir beschäftigen uns jetzt heute und die nächste Woche etwas mit dem Thema Cloud Computing. Und was wir dann machen werden, ist das Thema In-Memory Technology. Und das werden wir dann relativ produktnah machen, dieses Thema In-Memory Technology. Und zwar am Beispiel von dem SAP HANA. Ich weiß nicht, hat der eine oder die andere vielleicht von Ihnen schon mal gehört. Das ist so also praktisch eine neue Idee von der SAP, praktisch durch schnellere Datenbanken schnelleren Datenzugriff zu bekommen auf Daten, um dann eben Auswertungen zu ermöglichen, die vorher nicht möglich waren. Ja, und das schauen wir uns zum einen in Walldorf direkt an bei der SAP. Und dann werden wir in der Stunde danach, das ist dann glaube ich der 5. Februar, wenn ich die Termine nicht nochmal durcheinander bringe, werden wir das dann auch hier nochmal ein bisschen besprechen. Ne? Das ist so das Thema und wir werden heute auch nochmal einen Aufruf in Moodle online stellen. Wir haben zwar eine ganze Menge von Anmeldungen, aber es ist irgendwie so, hier haben wir jetzt ja so in der Vorlesung oder so, jetzt vielleicht noch 20 Leute oder irgendwie sowas angemeldet, sind viel mehr, so 70, 80 oder sowas sind, glaube ich, in dem Kurs eingeschrieben. Ja, das sind immer so die ich sag mal, aus Sicht des Professors sind das sowas wie die Kosten des E-Learnings. Ne? Man ist da so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits weiß ich natürlich oder wissen wir, dass das einfach ein guter Service ist für die Studenten, ne? Und dass, wenn man das anbietet, kann jeder, der mal krank ist oder auch keine Lust hat oder irgendwie sonst was, der kann sich das eben von zu Hause aus hervorragend die Sachen ja nicht genauso gut lernen, als wenn man hier ist. Ne? Da machen wir uns mal nichts vor, ne? Das geht ja auch. Den Service bieten sie eben auch gerne an, den Studenten. Auf der anderen Seite denken wir auch, naja, wenn du hier allein im Hörsaal stehst, ist das auch irgendwie mit einem relativ geringen Spaßfaktor verbunden. Ne? Und insofern wollen wir da auch nochmal, weil ich vermute mal, ich kenne von, ja, den meisten von Ihnen, die sich hier sitzen, kenne ich auch den Namen. Da weiß ich, dass die meisten, die hier sind, sich angemeldet haben. Auch bei der SAP rechnet man, glaube ich, noch mit ein paar Studenten mehr. Die haben auch, denken auch so, ja, machen wir mal was richtig Praxisorientiertes für die Studenten. Wenn man so Lehrevaluierungen bekommt, dann, oder wenn man einen Studenten fragt, was kann man denn verbessern am Studium der Wirtschaftsinformatik an der TU Darmstadt, was glauben Sie, was Sie für eine Antwort bekommen? Genau richtig, von allen Seiten, ja, kriegen sie mehr Praxisorientierung. Sobald sie irgendwie sowas machen, ja, jetzt gucken wir uns mal SAP HANA direkt bei der SAP an, wie lautet die erste Frage? Ja, genau so ungefähr. Und da kämpft man dann als Prof auch durchaus so ein bisschen und weiß nicht so recht, wie man es dann machen soll. Ne? Dann fängt man an und dann kann man immer... Dann, was macht man dann als Prof? Dann sagt man, naja, okay, wenn man dann eben so eine praxisrelevante Veranstaltung hat und man möchte auch, dass man da nicht allein mit dem Mitarbeiter, dass wir nicht zu zweit hingehen, sagen wir, okay, ist prüfungsrelevant. Das ist irgendwie auch bescheuert. Gut, also, dann werden wir noch ein bisschen Werbung machen. Heute ist der Jim Gerlach so nett und stellt es nochmal bei Moodle dann ein, auch mit den organisatorischen Hinweisen. Ich glaube, das fängt dann am 29. um 14 Uhr in Waldorf an, aber das finden Sie dann entsprechend alles bei Moodle. Also da ist der Plan, dass Sie sich da selbst, das selbst organisieren, untereinander irgendwie Fahrgemeinschaften bilden oder sowas. Gut, jo, dann fangen wir heute mal an. Ja, fangen wir mal an mit dem Thema Cloud Computing. Ich wusste natürlich, dass das jetzt erstmal große organisatorische Diskussionen hier auslösen wird. Gut, also Grundlagen und Definitionen des Cloud Computing. Sie können einiges von dem, was wir jetzt hier besprechen, können Sie insbesondere in unserem Buch zur Softwareindustrie nachlesen. Das ist insbesondere das, was wir heute machen werden, finden Sie da. Und dieses Thema Sicherheitsrisiken im Cloud Computing, das haben wir hier so hervorgehoben, weil es eben einer der Hauptgründe dafür ist, dass viele potenzielle Nutzer eben Cloud Computing nicht nutzen. Und das haben wir in so einer großzahligen empirischen Untersuchung oder kann auch sagen, in großen Forschungsvorhaben im Rahmen von CASED, das insbesondere der Tobias Ackermann getrieben hat, der mittlerweile auch promoviert ist, vor 2-3 Monaten ungefähr, werden wir Ihnen damals dann in der kommenden Stunde unsere Einsichten zum Bereich Sicherheitsrisiken im Cloud Computing vorstellen, was wir hier auch im Dezember bei dieser ISIS-Konferenz, Proceedings of the International Conference on Information Systems in Orlando, hat die stattgefunden. Und so als Wirtschaftsinformatiker, damit Sie es einfach mal gehört haben, diese International Conference on Information Systems ist im Bereich Wirtschaftsinformatik weltweit eben die wichtigste und bedeutendste Konferenz. Das ist diese International Conference on Information Systems und die zweitbedeutendste ist dann vom Namen her fast wenig überraschend, die sogenannte European Conference on Information Systems. Ja, und das ist dann immer klasse für so einen Lehrstuhl, wenn man da hier, insbesondere dank dem Tobias Ackermann, der da die Hauptarbeit gemacht hat, da dabei sind. So, Sie kennen alle die Grundlagen des Cloud Computing, was wir hier, was ich mir vorgenommen habe für die Veranstaltung ist, dass wir dieses ganze Thema jetzt nicht so im Sinne von Definitionen auswendig lernen, sondern durchaus mal im Sinne von ein bisschen kritisch betrachten, so unter der Brille, unter der Lupe, was ist eigentlich neu und was sind eigentlich Behauptungen, die gehalten werden oder werden sie eben auch nicht gehalten. Und da hatte ich ja schon öfter darauf hingewiesen, es gibt 127 Definitionen und mehr vom Thema Cloud Computing. Das ist die vom National Institute of Standards and Technology und die würde ich sagen, die legen wir hier mal schlicht und ergreifend zugrunde. Was dahinter steckt, finde ich, wird immer noch eine Ecke deutlicher, wenn man sich mal diese drei Ebenen des Cloud Computing anschaut. Unten Infrastructure as a Service. Wir hatten das ja schon mal so in der einen oder anderen Veranstaltung mal so angekratzt. Was verstehen Sie denn darunter? Infrastructure as a Service. Was würden Sie denn sagen? Was verbirgt sich denn dahinter? Also drei Ebenen des Cloud Computing. Die untere Infrastructure as a Service. Was für Art von Diensten, von Services werden da denn angeboten auf dieser untersten Ebene? Ja. Genau, ja, genau. So Speicher ist ein schönes Beispiel bei Amazon. Was kennen Sie vielleicht noch für ein ganz bekanntes Beispiel von so einem Cloud-Service auf dieser Infrastructure-as-a-Service-Ebene? Ich würde mal vermuten, fast alle von Ihnen nutzen das. Genau, zum Beispiel die Dropbox. Ne? Auch da können Sie Ihre Dokumente speichern. Dropbox ist vielleicht ein ganz interessantes Stichwort. wie verdient denn so ein Dienst wie Dropbox eigentlich Geld? Machen wir es mal andersrum, die Frage. Wie verdienen die eigentlich Geld? Ne? Ich weiß nicht, ich nehme an, die meisten von Ihnen nutzen die Dropbox, und ich gehe auch mal davon aus, dass keiner bisher irgendeinen Cent oder einen Dollar gezahlt hat. Wie verdienen die denn eigentlich Geld? Wollten Sie sich bei einer Meldung, oder? Ja. Aber das ist genauso. Das ist genauso, wie Sie sagen. Das ist dieses sogenannte Freemium-Modell. Und was so für die, ich bezeichne uns alle jetzt mal als normale Nutzer angeht, stoßen wir da in der Regel nicht an die Kapazitäten. Ja. Vermutlich, aber genau, das kann, du musst, ich würde es vermuten, dass es so funktioniert. Ich weiß jetzt aber nicht genau. Ja. Genau, das ist schon so die, ja, genau. Und es liest sich natürlich niemand die entsprechenden Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen durch, wenn man so einen Dienst in Anspruch nimmt. Das mache ich auch nicht. Aber was diese Dienste normalerweise schreiben in ihren Nutzungs- und Datennutzungsbestimmungen, Sie sehen, ich habe dieses juristische Wording nicht so genau drauf, dass sich der Anbieter in aller Regel vorbehält, dass er mit ihren Daten, dass er ihre Daten verwerten darf, kann. Also das ist immer sozusagen eine Sache, die diese Art von Anbietern, von kostenlosen Geschäftsmodellen, die meistens zumindest im Hinterkopf haben. In vielen Fällen keinen ausgetüftelten Plan, was genau jetzt passiert, aber im Hinterkopf ist das in aller Regel. Ja. Genau. Ganz genau. Ganz genau. Und das ist ja auch genau das Thema, was wir in dem einen, am Lehrstuhl in diesem einen Forschungsprojekt behandeln, was wir nennen Pricing by Privacy, dass man sagen kann, okay, diese Daten haben einen Wert für einen Anbieter. Wir wissen noch nicht so genau welchen, aber sie haben irgendeinen Wert. Ja. Aber der Anbieter darf diese Schraube auch nicht überdrehen. In dem Sinne, dass er jetzt zu sehr in die Privatsphäre der Nutzer eingreift, weil eben sonst genau das passiert, was Sie gerade gesagt haben bei Instagram, dass es irgendwann mal einen Aufschrei gibt. Und dann kann diese zu privacy-unfreundliche Policy, die kann auch irgendwann nach hinten losgehen für den Anbieter. Gut, nächste Ebene, Platform as a Service. Was versteht man denn da im Proben? Genau, und es wird so eine Art von Plattform eben bereitgestellt, in dem Sinne, dass verschiedenste Anbieter auf Basis dieser Plattform wiederum Apps anbieten können. Also im Grunde genommen würde ich diesen App Store würde ich als Plattform as a Service bezeichnen, genauso wie ich Android als so eine Plattform as a Service bezeichnen würde. Wir haben eine Plattform, auf der einen Seite haben wir verschiedene Apps, die eben von anderen Anbietern kommen können, als von dem Plattformanbieter. Und auf der anderen Seite haben wir dann eben die Kunden, die eben diese Plattform dann nutzen, letztendlich diese Apps zu beziehen und anzuwenden. Also praktisch der Klassiker von so einem zweiseitigen Markt. Anderes Beispiel, was ich ganz schön finde, ist Force.com. Das ist die entsprechende Plattform as a Service Plattform von Salesforce, wo es mittlerweile, das haben wir auch mal besprochen hier, eben so knapp an die 1000 Apps mittlerweile gibt, die dort angeboten werden, wobei ich glaube 300 oder irgendwie sowas hat Salesforce als Apps eingestellt, um sozusagen diesen zweiseitigen Markt ja, ein Stück weit anzuschieben. Ja, und dann die Ebene, die vielleicht für uns Wirtschaftsinformatiker mit die spannendste ist, die Software as a Service. Ja, was versteht man darunter? Das ist eine sehr, sehr einfache Frage, aber ja. Alle möglichen, genau. Genau, alle möglichen Anwendungen. Beispiele haben wir da oben die Google Apps. Was wären andere Beispiele? Genau. Und weitere Beispiele wären vielleicht Salesforce. Das ist eben dieses Customer Relationship Management Programm. Oder was mir einfällt, wäre Success Factors. Das ist relativ bekannt geworden im letzten Jahr. Das ist so eine im Bereich Personal, so ein Anwendungssystem. Sind insbesondere deswegen bekannt geworden, weil die SAP sie eben aufgekauft hat. Und eben die SAP hat sie eben aufgekauft mit dem Ziel, dass sie eben gesagt haben, okay, durch den Kauf von Success Factors verstärken wir nun praktisch unsere Cloud-Strategie, weil sie eben vieles von diesen Produkten, die Success Factor hat in dem Bereich, dann eben also, ja, entsprechend in ihr Produktportfolio einklingen. So. Genau, das wären hier so ein paar Beispiele, das hatten wir eben ja mehr oder weniger ja, so diskutiert und erarbeitet. So, und jetzt müssen wir uns ja mal nochmal eine ganz andere Frage stellen. Da wird ja ein ziemlicher Hype drum gemacht von Beratern, auch von Politikern, von Marktforschungsinstituten. Ist das eigentlich neu? Ist das eigentlich irgendwas bahnbrechend Tolles? Durchaus mal kritisch hinterfragen, ja. Aha, sehr gut. Ja. Also ich stimme. Ja. Also finde ich sehr gut. Ich würde einen Punkt, den würde ich einfach mal wiederholen und herausstreichen. Dieses Cloud Computing ist eine Form des Outsourcings. Also das haben sie genau richtig einsortiert. Mhm. Mhm. Sehr gut. Also sehr gut, also ich fange mal an mit dem ersten Punkt, Application Service Providing, dieses ASP, das gab es schon vor Urzeiten, ja, also irgendwie 70er Jahre oder irgendwie sowas. Und der führende Anbieter da war die DATEV. Die DATEV aus Nürnberg, die für solche Steuerbüros und Wirtschaftsprüfungsbüros betriebswirtschaftliche Software anbieten. Und das war genau so ein Konzept, da lief eben die Software, die Datev-Software auf den Servern der Datev und diese ganzen Steuerbüros und Wirtschaftsprüfungskanzleien haben eben auf diese zentrale Software zugegriffen und haben die alle genutzt. Das hieß damals eben ASP, jetzt heißt es Software as a Service. Es ist trotzdem, eine Sache ist die, die mittlerweile deutlich anders ist. Und ich abstrahiere mal völlig von Technik. Der Unterschied ist, dass früher, wenn Sie da irgendwie in den 70er Jahren da angefangen haben, eine solche Software zu installieren, haben Sie einen riesen Aufwand tragen müssen. Also da gab es auch Netze, aber da mussten Sie sich irgendwie an diese Netze connecten, hatten Ihre Bildschirme und die mussten da irgendwie integriert werden. Das war alles eine Riesenaktion. Und heute ist natürlich diese Aktion faktisch nicht mehr vorhanden. Sie brauchen nur einen Internetanschluss und nichts anderes. Das hat heute jeder. Sodass praktisch dieser Aufwand, um erstmal eine solche Lösung nutzen zu können, nicht nur ein bisschen geringer ist, sondern überhaupt nicht damit vergleichbar ist. Und das ist der Grund, jetzt mal auch einer nicht technischen Perspektive, warum ich denke, dass es heute wesentlich größere Auswirkungen haben könnte, diese Idee. Weil im Grunde genommen ist es ja nichts anderes, als dass man bestimmte Dienste eines zentralen Anbieters nutzt. Also da wird manchmal auch mit dem Wort Cloud Computing, ich habe immer den Eindruck gehabt, es wird auch zum Teil ein bisschen erhöht. Ja, also jedes Google-E-Mail-Konto, jedes Gmail, was es da alles gibt, wo praktisch ihr E-Mail-System, ihr E-Mail-Verkehr zentral gespeichert und geregelt wird, ist im Grunde genommen ja so eine Art Cloud-Service. Und da, insofern denke ich, ist es, also mein persönlicher Standpunkt, ist es jetzt nichts grandios Neues, was wir da eigentlich haben mit dem Cloud Computing. Es ist aber relevant, nämlich dadurch, dass eben jeder einfach nur noch sein Notebook oder sein Smartphone oder irgendein anderes, oder ein iPad oder was weiß ich was, sozusagen ans Internet anschließen kann und muss und dann diese Services nutzen kann, ist es viel kostengünstiger und einfacher, solche Services zu nutzen, als es früher war. Ja, also das ist so ein Punkt, das sollten Sie einfach immer so bei allen möglichen Entwicklungen, die es so in der IT-Welt gibt, ja, denken wir auch durchaus mal an dieses SAP HANA, was wir uns da übernächste Woche in Waldorf anschauen werden. Auch da muss man einfach mal nachfragen, ob diese neue Technologie, dass da halt viel von Daten in den Arbeitsspeicher praktisch zur Verarbeitung genommen wird, ob das so was grandios Neues ist, auch da sollte man einfach immer kritisch nachfragen. Die IT-Branche ist eine Branche, wo sehr, sehr gern mit neuen Worten und Buzzwords gearbeitet wird, wo sehr, sehr häufig praktisch alten Technologien irgendwie so ein neuer Name umgehängt wird. Und fallen Ihnen dazu Beispiele ein, wo Sie denken, ach naja gut, dann wurde mal in der IT-Industrie wieder so ein Buzzword kreiert, in dem sind dann alle wieder hinterhergerannt und ob das so was Neues, Grandioses war, wissen wir alle nicht so. Also was für mich ein Beispiel ist, vielleicht steinigt mich der ein oder andere Kollege, wenn er das hört, ist dieser ganze Hype da um diese serviceorientierten Architekturen. Ich meine, da gab es schon vorher verschiedenste Ansätze. Also ich bin, wie Sie wissen, kein Techniker, aber da gab es Ansätze wie Corba, da gab es alle möglichen Ideen zur Modularisierung und alles Mögliche. Und nicht viel anderes war für mich diese SOA auch, diese serviceorientierten Architekturen. Ne? Da haben so kleine Services gehabt, sie haben offene Standards gehabt, das war noch eine ganz gute Sache. Und da wurde uns so in den letzten Jahren von vielen, von vielen Beratern erzählt, wow, das ist jetzt also wirklich das Allerneueste, das müssen sie alle machen. Und da haben unheimlich viele Unternehmen eine ganze Menge von Geld versenkt. Ja? Ich sage es mal bewusst ein bisschen provokant, weil sie vielen Beraterversprechen aufgesessen sind. Ja? So nach dem Motto, wenn du Kunde jetzt nicht umstellst, wirst du zukünftig einen signifikanten Wettbewerbsnachteil haben, weil du weniger flexibler bist als die Konkurrenz. Das sind so Sprüche, mit denen solche neuen Technologien häufig verkauft werden. Und wenn man sich dann anschaut, was dabei rausgekommen ist, würde ich sagen, das ist relativ wenig. Hm? Ja? Genau, richtig. Das ist so ein bisschen dieses Thema Virtualisierung. Ich kenne mich da echt nicht gut aus, muss ich sagen. Aber das ist mir auch immer aufgefallen, das wird ja auch im Zusammenhang von Cloud Computing, ist es ja immer ein Riesenthema, Aber wenn man sich anschaut, was die IBM oder die T-Systems seit vielen, vielen Jahren machen, verkaufen Speicherplatz, Rechenpower und virtualisieren. Ich weiß nicht, ob es da jetzt irgendwelche more sophisticated Technologien gibt, nicht die geringste Ahnung. Ja. Aber auch das ist so ein Thema, was einem häufig verkauft wird, als wäre es ganz was ganz Neues. Und ich habe mich da auch mal mit ein paar Ingenieurkollegen hier an der TU Darmstadt unterhalten, also jetzt aus dem Bereich Elektrotechnik beispielsweise, ob es dort auch solche Hypes gibt. Ne? Und die haben das also alle halbwegs glaubhaft verneint. Ja. Also es scheint schon eine Sache, die relativ IT-typisch zu sein scheint, dass da neue Begriffe immer wieder aufpoppen und dass die IT-Leiter und CIOs damit so ein Stück weit getrieben werden. Nämlich immer so nach dem Motto, oh, du hast noch nicht hier dieses neue System, dann bist du aber hinten dran. Und da sind sehr, sehr viele, sind sehr anfällig dafür. Man könnte ja bei so einer neuen Technologie wie Cloud oder wie SOA, könnte man als CIO ja auch rational wie folgt denken. Also ich gebe Ihnen jetzt ein bisschen meine Meinung wieder, das ist jetzt nicht die letzte Wahrheit, kann man vielleicht auch anders sehen. Aber man könnte auch folgendermaßen rangehen. Sie sind jetzt CIO von irgendeinem Unternehmen aus der, keine Ahnung, Bankenbereich, Luftfahrt oder irgendwie sonst was. Eine neue Technologie einzuführen ist immer teuer. Unter anderem deswegen, weil noch keiner damit Erfahrungen gemacht hat. Und dann können Sie eben auf weniger Erfahrungswissen zurückgreifen, machen wahrscheinlich mehr Fehler und dann wird die Geschichte teuer. Gute Strategie kann es ja auch sein, abzuwarten. Also wenn ich beispielsweise BMW wäre oder sowas und es gibt jetzt irgendwas Neues im Bereich IT, was jetzt nicht direkt mein Auto betrifft, was jetzt nicht direkt die Autos betrifft, könnte ich ja auch sagen, naja gut, das kann ja für mich, für das Unternehmen richtig sein, wenn ich als BMW erstmal warte, was macht denn jetzt eigentlich Audi, was macht VW, was macht Mercedes, führen Sie diese Technologien ein und schauen mir das mal an, wie aufwendig das ist und ziehe dann eventuell nach. Das könnte genau die Strategie sein, die einem Unternehmensberater ja immer nahelegen, indem sie sagen, konzentriere dich auf deine Kernkompetenzen. Und wenn die Kernkompetenzen von BMW eben lauten, wir bauen tolle Autos und wir managen eine Supply Chain, dann kann es ja sein, dass man sagt, okay, das IT ist sozusagen Mittel zum Zweck, das muss wirtschaftlich eingesetzt werden und dann brauche ich jetzt nicht die neueste, keine Ahnung, SOA, Plattform, um eigene Anwendungen zu machen. Ich gucke mir erstmal an, was die anderen tun. Vielleicht ein bisschen ketzerisch, wenn ein Wirtschaftsinformatiker das Studenten aus der Wirtschaftsinformatik und der Informatik sagt. Aber wenn man es mal wirklich aus dieser rein betriebswirtschaftlichen Brille sieht, dann kann man, glaube ich, auch sehr vernünftig so argumentieren. Die CIOs ticken in der Regel anders. Ja? Das Neueste soll her. Es gibt aber auch andere Beispiele, so bei Fraport zum Beispiel, eine sehr große IT-Organisation haben, die so eine ähnliche Position einnehmen, wie ich es gerade gesagt hatte. Wir schauen uns das an und in aller Ruhe, lassen auch andere mal Erfahrungen machen und entscheiden dann unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, ob ich sowas Neues einsetze oder nicht. Jo. So, Software as a Service, damit wollen wir uns ein bisschen näher beschäftigen und das gerne weiter in so einer etwas kritischen Diskussion halten. Also wie Sie wissen, Software as a Service ist Standardsoftware, die über das Internet zur Verfügung gestellt wird. Der Anbieter, also beispielsweise die SAP, ist für Betrieb und Wartung der Software verantwortlich. Der Anbieter bleibt Eigentümer der Softwarelizenz und die Anwender zahlen in der Regel monatlich, quartalsbasierte oder jährliche Nutzungsgebühren. Also um Ihnen mal so ein Gefühl zu geben, SAP Business by Design, da zahlt dann der Kunde so circa 200 Euro pro Nutzer und Monat. Wobei die ein relativ fein detaillierte Preisdifferenzierung haben. Ja? Also je nachdem kann man so ein paar Funktionen mehr oder weniger eben haben, aber so über den dicken Daumen 200 Euro pro Monat und User ist hier so eine ist hier so eine Hausnummer. Also, Standardsoftwarelösung will ich noch mal betonen. Das ist also noch mehr Standardsoftwarelösung als eine klassische SAP-Lösung. Warum ist es noch mehr Standardsoftware? Einfach deswegen, weil Sie die noch weniger anpassen können. Standardsoftware von SAP können Sie noch viel customizen, einiges, vielleicht verschiedene Varianten der Kostenrechnung einstellen. Bei so einem SAP Business by Design, die dann aus der Cloud kommt, sind diese Anpassungsmöglichkeiten viel, viel geringer. Also noch mehr Standard als so ein Cloud-Angebot geht eigentlich kaum. So, jetzt schauen wir uns mal an, was so die Chancen und Risiken von Software as a Service aus Anwendersicht sind. Wir machen es erst aus Anwendersicht und dann machen wir es aus Anbietersicht. Und das haben wir jetzt hier aus verschiedensten Literaturquellen mal zusammengestellt und das würde ich gerne mal mit Ihnen, wie gesagt, kritisch besprechen. Der erste eignet sich schon mal ganz gut, um das mal zu diskutieren. Chance wären hier Kosten- und Liquiditätsvorteile, tendenziell geringere Gesamtkosten und eine günstigere Liquiditätslage für die Kunden. Das finden Sie also in der Literatur relativ flächendeckend. So, und jetzt die kritische Debatte her. Genau, also wir haben häufig keine grüne Wiese, wo wir sozusagen entscheiden können, sondern wir haben Investment in eine alte Lösung und das kann die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit natürlich stark beeinflussen. Sehr gut. Anderer Punkt. Genau. Aha. Sehr gut. Ja, okay. Beide schon relativ tief eingestiegen. Beide sehr, sehr gute Antworten. Ich würde es fast noch eine. Meine erste Antwort wäre noch eine Stufe einfacher gewesen. Ja. Genau, da sind wir dann schon, glaube ich, bei irgendwelchen noch tiefer gehenden Diskussionen, die Abhängigkeit, ne, die Abhängigkeit vom Anbieter, ne, wenn ich die Daten erstmal bei ihm habe, ja, gab es in der Tat Fälle, ich glaube Salesforce war ein Fall, wo die teilweise gezickt haben, wenn es dann darum ging, die Daten wieder in einem vernünftigen Format an den Kunden zurückzugeben. Ich würde aber noch eine Stufe höher noch mal kurz ansetzen, Ihnen einfach mal die Idee wiedergeben. Wenn man mal weglässt, nehmen wir mal an, wir hätten jetzt ein Unternehmen auf der grünen Wiese gegründet, das wäre so der einfachste Fall. Und jetzt würden wir vergleichen, machen wir so eine On-Premise, so nennt man ja häufig die klassischen Software oder eine On-Demand-Lösung, Software as a Service, da könnte man ja auch wie folgt hingehen und könnte sagen, man macht erstmal so eine Art Kostenbetrachtung, ja, und Kostenbetrachtung jetzt mal so kombiniert mit so einer Art investitionstheoretischen Betrachtung. Und wenn man jetzt hier mal sagen würde, wir hätten jetzt hier On-Premise, also die klassische Form, dann hätten wir hier irgendwie dann Kosten, wenn man das mal so im Sinne der Kapitalwertmethode hinschreibt, dass wir anfangs mal irgendwelche Auszahlungen hätten. Ja, wir müssen die Lizenzen halt kaufen. Und wir haben jetzt darüber hinaus über eine bestimmte Periode, T gleich 1 bis T, sagen wir mal, hätten wir jetzt diese Wartungsgebühren zu zahlen. Und da könnten wir mal so über den dicken Daumen sagen, wenn wir sagen, pro Jahr haben wir ca. 20% der Lizenzkosten zu tragen, dann käme dann hier irgendwie sowas hin, wie dieses so eine Art 20% mal dem, was wir hier gezahlt haben, mal als plus i hoch minus t, wenn ich das investitionstheoretisch noch so halbwegs im Griff hätte. Ne? Und dann, das wäre also für On-Demand und, nee, Quatsch, für On-Premise, bitte mal entschuldigen. Und dann würden wir jetzt hier drunter schreiben, jetzt käme hier dieses On-Demand. Und da wäre die Geschichte dann noch einfacher hinzuschreiben, da würde man einfach sagen, K ist gleich, die Kosten sind gleich, T gleich 0 machen wir jetzt mal, bis T. Und hier sagen wir mal CT mal 1 plus I hoch minus T. Dann wäre das jetzt mal so eine schlichte Kostenbetrachtung. Und dann wird man jetzt mal so als reiner Wirtschaftswissenschaftler, wird man jetzt erstmal sagen, das stimmt ja gar nicht, was auf der Folie draufsteht, dass diese Gesamtkosten von dem On-Demand, also On-Demand ist ein anderes Wort für Software as a Service, nicht, dass es da noch irgendwelche Missverständnisse gibt, das ist dieses SaaS praktisch, kommt schlicht und ergreifend auf die Parameterausprägungen drauf an. Ne, welche Variante nun billiger und oder teurer ist. Ne? Denn 200 Euro pro Nutzer pro Monat, was ich eben sagte, das ist auch kein Pappenstiel. Ne? Eine klassische SAP-Lizenz kostet so, named user, so roundabout 3000 Euro einmalig. Ne? Und dann kommen eben diese 20% Wartungsgebühren pro Jahr ungefähr dazu. Und dann haben sie praktisch einfach nur so eine Rechnung aufzustellen und danach können sie entscheiden, was günstiger oder teurer ist. Und in so eine Art investitionstheoretische Betrachtung würden sie nämlich dann auch genau das, was Sie gesagt hatten, anfangen, würden sie genau sowas eben mit rein formulieren. Sie haben schon das System zu einem Zeitpunkt T, haben Sie vielleicht schon dieses On-Premise-System? Und dann gucken Sie sich praktisch die weiteren Kosten, die Auszahlungen an, die dann für einen bestimmten Betrachtungshorizont anfallen und vergleichen die dann mit den entsprechenden Kosten, die für die Software-as-a-Service-Lösung anfallen würden. Und das dann hier natürlich, wenn Sie jetzt hier so einen reinen, wenn Sie einfach die abgezinsten Kosten nehmen, dann praktisch implizit unter der Annahme, dass die beiden Systeme gleich gut sind. In dem Moment, wenn Sie dann sagen, okay, das eine System ist aber aus irgendwelchen Gründen besser als das andere, dann müssen Sie dann einfach diese Opportunitätskosten dann praktisch der schlechteren Alternative obendrauf schlagen. Ja. Ja. Genau. Ja, ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Man würde das dann, wenn man es jetzt wirtschaftswissenschaftlich weiterziehen würde, ne, wird man jetzt wie folgt machen. Ich weiß nicht, ob Sie das im Studium gemacht haben, diese Kapitalwertgeschichten haben Sie natürlich gemacht. Dann würden Sie weitergehen zur flexiblen Investitionsplanung. Ne, dann würden Sie also rein methodisch, würden Sie jetzt anfangen, so zu argumentieren. Wir denken uns verschiedene mögliche Umweltzustände. Und also richtig Umweltzustände im Sinne der Entscheidungstheorie. Und würden jetzt vielleicht sagen, okay, ein Umweltzustand ist, es geht alles so weiter, wie wir es bisher haben. Ein anderer Umweltzustand könnte sein, unsere Nachfrage, unser Markt bricht zusammen. Ja? Also wir verlieren, keine Ahnung, 30% unserer Kunden. Und dann noch ein weiterer Umweltzustand könnte sein, wir werden unseren Marktanteil signifikant steigern. Also alles wird noch besser. Und jetzt würden Sie eben könnten Sie eben sagen, okay, und wenn jetzt dieser Umweltzustand eintritt, meinetwegen, dass die Nachfrage zusammenklappt, dann könnte man da, für diesen Fall könnte man dann genau, wie Sie es gesagt haben, bei der Software-as-a-Service-Alternative, würde man dann sagen, okay, dann gehen wir mit der Anzahl der Nutzern runter, ja, weil, wie Sie sagen, das geht eben flexibler. Und das würde man dann praktisch für alle diese Umweltzustände durchrechnen. Man würde, wie Sie das aus der Entscheidungstheorie kennen, den Erwartungswert berechnen und würde dann die Erwartungswerte der beiden Alternativen Software as a Service oder On-Premise Software dann nehmen. Ne, dann würden Sie genau, wenn Sie den Vorteil dieser Flexibilität reinrechnen wollen, dann müssen Sie mit unsicheren Erwartungen rechnen. Hier haben wir genau die Prämisse sichere Erwartungen, wir wüssten angeblich genau, was kommt, und mit den unsicheren Erwartungen, so würden Sie das dann wirtschaftswissenschaftlich versuchen, in so einen Zahlenwerk reinzugießen. Und ich muss sagen, ich selbst bin da durchaus ein Freund davon, dass man solche Überlegungen einfach mal formal hinschreibt. Ich bin auch ein Freund davon, dass das in Unternehmen so gemacht wird und gerechnet wird, und zwar unter einer Bedingung: es muss um richtig viel Geld gehen. Ja? Also wenn Sie jetzt wirklich teure Varianten durchrechnen, also meinetwegen eine SAP-Implementierung in einem großen Konzern, wo es um dreistellige Millionenbeträge zum Teil geht, dann bin ich ein Freund davon, dass man genauso versucht, unter unsicheren Erwartungen alle möglichen Umweltzustände durchzurechnen, um dann sozusagen das beste Ergebnis herauszukristallisieren. Man sollte es nicht machen, das ist fast eine Binsenweisheit, aber die kommt irgendwie relativ selten an. Man sollte es nicht machen, wenn es um eine kleine Investition geht, wie vielleicht ein paar iPads oder irgendwie sowas für ein Unternehmen anzuschaffen, sondern so iPad versus Samsung oder irgendwie sowas, wenn es dann um 20.000, 30.000 Euro vielleicht geht. Weil dafür ist dann die Modellanwendung zu teuer. Ja? Wenn Sie da erstmal jetzt irgendwie einen guten Mitarbeiter, eine gute Mitarbeiterin da irgendwie ein halbes Jahr damit beschäftigen, dass der oder die da alle möglichen Umweltzustände durchsimuliert und tut und macht, ja, dann haben Sie erstmal 30.000, 40.000 Euro Personalkosten verbraten, Minimum, um dann rauszufinden, dass die eine Alternative vielleicht einen höheren Erwartungswert von 5.000 Euro hat. Ja. Das ist nicht wirtschaftlich. Ja. Aber wenn Sie bei einer dreistelligen Millioneninvestition, wenn Sie davon reden, und jetzt haben Sie, sagen wir mal, zwei oder drei Mitarbeiter, denen Sie den Job geben, okay, simuliert das doch mal richtig durch, was alles passieren kann und welche Kosten dann entstehen, dann ist das in aller Regel eine wirtschaftliche Investition. Also es kommt schlicht und ergreifend auf die entsprechenden Parameter an, ne, wie die hier ausgeprägt sind, was jetzt die mögliche Kostenvorteile sind. Ja, Dankeschön. Also mögliche Chancen sind Kosten- und Liquiditätsvorteile. In der Regel sagt man, wir haben durch Software as a Service als Anwender eine höhere Flexibilität. Das Wort ist hier schon ein paar Mal aufgetaucht. Was heißt hier unter anderem mehr Spielraum, um den Anbieter zu wechseln? Kürzere Kündigungsfristen, tendenziell geringere Abhängigkeiten. Aber das alles hier mit dem tendenziell zu versehen, Ihr Beispiel ist schön. Es gibt eben Fälle, dass Software-as-a-Service-Anbieter, wenn der Kunde sagt, ich möchte den Anbieter wechseln, dass die also durchaus heftig rumzicken, wenn es um die Herausgabe der Daten geht. Qualitätsverbesserung. Tendenziell kontinuierlich hohe Servicequalität. Den Punkt würde ich jetzt mal ganz klar unter der Rubrik Werbung für SaaS abbuchen. Ja. Also ich denke nicht, dass es eine ernsthafte Untersuchungen gibt, dass Software as a Service hier zu einer höheren Qualität führt, als das bei On-Premise Software der Fall ist. Ne? Das ist auch so ein bisschen typisch, dass häufig in solchen Literaturquellen dann versucht wird, dann so eine neue Technologie wie Software as a Service beispielsweise nach oben zu schreiben, ne? Zu sagen, das ist ganz toll, ja, weil es was Neues ist und weil ich mich mit Software as a Service beschäftige, ist es sowieso toll. Ja. Da sollte man einfach kritisch sein, muss nicht zu einer Qualitätsverbesserung beitragen. Oh, ja. Okay. Ja, also ich bin zum Teil bei Ihnen. Es kommt meines Erachtens nach ganz schlicht darauf an, womit man es jetzt vergleicht. Also nehmen wir mal so eine Software-as-a-Service-Einführung und vergleichen es jetzt mal damit, dass sich dieses KMU selbst was zusammenfrickelt. Ja? Dann wird genau das rauskommen, was Sie sagen. Dann ist diese Qualität von SAS bestimmt besser. Wenn Sie es aber damit vergleichen, ich kenne vom Golfplatz her, kenne ich eine Menge von mittelständischen Unternehmern, ja, die den so nach der Runde unterhalten wir uns auch manchmal über so Sachen wie Cloud Computing, ja, das interessiert die alles aber nicht. Ne? Die würden wie folgt argumentieren. Die würden sagen, hier, ich habe seit 10 Jahren meine Navision-Software von Microsoft am Laufen. Und bevor ich die abstelle, muss schon eine ganze Menge passieren, weil die läuft, wie gesagt, seit ein paar Jahren und die läuft auch relativ unfallfrei. Und dann kann ich dem noch erzählen, dass da vielleicht die Business by Design Software von SAP noch ein paar Sachen mehr kann. Dann sagt er, ja toll, aber dafür ziehe ich mir jetzt nicht dieses teure Projekt ans Bein. Ja. Bin ich mir nicht ans Bein. Somit würde ich sagen, es kommt auf den Vergleichsmaßstab drauf an, mit was sie das vergleicht. Jetzt hatten wir Sie, Sie und Sie, glaube ich. Ich weiß nicht, wie die Reihenfolge war. Ja, aber erklären Sie es nochmal, wie Sie es genau meinen. Ich habe es nicht ganz. Ja. Okay. Ja. 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 Ja, ja. Das stimmt, aber ich würde Ihnen jetzt ganz ähnlich antworten, wie ich dem Kommilitonen geantwortet habe. Wenn Sie das zu einer selbstentwickelten Lösung aus diesem KMU nehmen, würde ich das als Vorteil für SAS sofort gelten lassen. Wenn man es aber vergleicht mit einer On-Premise-Software wie Microsoft Navision, ja, dann würde ich es, weil die Microsofter, die können das auch, ne, mit ihrer Software. Ich will ja nicht sagen, nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Die Message soll nicht sein, dass SAS-Software eine schlechte Qualität hat. Die Message ist einfach nur, dass man nicht generell sagen kann, meines Erachtens nach, dass SAS tendenziell eine höhere Servicequalität hat, als es bei Nicht-SAS-Software der Fall ist. Ne? Da die Richtung will ich argumentieren. Ja? Immer, aber ja, aber das geht für die Großen genauso. Im Idealfall, so wie Sie es schildern, wäre es wirklich der Idealfall. Das funktioniert häufig auf einer ganz anderen Ebene noch. Wenn Sie sich anschauen, wie bei vielen Unternehmen diese Softwarelösungen, die sie so haben, wie die gewachsen sind über den Zeitablauf, das ist Wahnsinn. Ja. Das glauben sie, das ist kaum zu fassen. Am wenigsten zu fassen ist, dass die Dinger dann immer noch irgendwie funktionieren. Ja. Dass sie nicht so zufrieden sind. Ja. Ja, Zugang zu spezifischen Ressourcen als eine mögliche Chance. Chance von den Fertigkeiten, Technologien des SAS-Anbieters zu profitieren. Das würde ich einfach mal so einordnen. Ja, weil es eben so eine Form des Outsourcings eben ist. Das ist genau so ein Vorteil, wie man es generell beim Outsourcing von IT-Dienstleistungen hat. Und Konzentration auf die Kernkompetenzen, da würde ich auch sagen, ja, kann man so sagen, aber auch so im Sinne von ein abgeleiteter Vorteil der allgemeinen Outsourcing-Vorteile, die sie eben so haben. Ja, welche Risiken haben Sie aus Anwendersicht? Ne? Da haben Sie also zum einen natürlich so hier in dem Sinne, die Bereitstellung der Anwendung kann unter Umständen teurer werden, als Sie es ursprünglich gedacht hatten. Ja, das kann immer passieren. Ne? Wichtig erscheint mir hier noch der zweite Punkt unter den finanziellen Risiken zu sein. Das sind möglicherweise höhere Opportunitätskosten, die Sie dadurch haben, dass Sie auf eine bessere Lösung verzichten. Und da kommt wieder das ein Stück weit ins Spiel, was wir vorhin gesagt hatten, dass Sie eben so eine SAS-Software kaum anpassen können. Und wenn Sie die kaum anpassen können, ist es eigentlich logisch, dass damit praktisch die Differenz zwischen den Anforderungen, die Sie eigentlich haben, und dem, was das System Ihnen liefert, größer wird. Und genau diese Differenz, das ist hier, was ich hier mit Opportunitätskosten meinen. Strategische Risiken, Verlust unternehmenskritischer Ressourcen, das ist wieder der klassische Outsourcing-Nachteil, wenn ich dann den Betrieb dieser Lösung nach außen gebe, dann habe ich weniger Mitarbeiter, die sich mit diesem Betrieb auskennen und damit habe ich genau dieses Know-how entsprechend rausgefunden. Auch hier Nichterfüllung der vereinbarten Service Levels geht auch sehr stark in die Richtung, was Sie auch beim Outsourcing letztendlich haben. Im schlimmsten Fall ist der Server nicht erreichbar, die Performance ist mies oder die Interoperabilität klappt nicht. Und dann, das heißt diese beispielsweise, dass ich irgendeine andere Software, die ich seit langem am Laufen habe, dass ich die nicht in diese SAS-Welt reinbekomme. Sicherheitsrisiken, das werde ich jetzt hier überspringen, nicht weil es unwichtig ist, sondern weil es so wichtig ist, dass wir uns da in der nächsten Stunde nochmal ausführlich damit beschäftigen werden. Und soziale Risiken könnten sein Mitarbeiterwiderstände oder negative Presse durch Auslagerung von Anwendungen und Drittanbietern. Ja. Was noch eine ganz interessante, bevor ich hier zu dem Teil komme, was auch noch als expliziter Punkt häufig genannt wird, als möglicher Vorteil von Software as a Service, das schwang da in den verschiedenen Punkten so ein bisschen mit, aber ich will es gerne noch mal explizit sagen, ist, dass dann eben dass die Anbieter sehr, sehr häufig sagen, ein riesengroßer Vorteil ist doch von Software as a Service, dass der Anwender sich nicht kümmern muss um alle möglichen Release-Updates. Also das hat praktisch der Anbieter in seiner Hand und wenn der Anbieter eben sagt, ist mal wieder Zeit, da irgendeinen Patch einzuspielen oder irgendeinen Fehler zu beseitigen, dann muss der Anwender da nichts machen, sondern das macht der Anbieter. Ja, das ist auch so und das klingt auch ganz gut und das hatte ich auch selbst gekauft, also gekauft in dem Sinne von, ja, das habe ich gelesen und das schien mir sehr plausibel zu sein. Da gab es noch vor nicht allzu langer Zeit bei der TDS, den Dr. Diefenbach kennen Sie ja auch, der war ja auch hier in der Veranstaltung, war so ein Workshop gemeinsam mit der SAP, die dort TDS-Kunden dieses Software-as-a-Service-System Business by Design vorgestellt haben. Und das haben die schon gut professionell gemacht, so einen guten Vertriebsmann. Ich glaube, es war so irgendwie der Deutschland-Verantwortliche für Software-as-a-Service war da. Und so ungefähr 70 Mittelständler. Und die Mittelständler, die fanden diesen Punkt überhaupt gar nicht lustig. Was mich selbst auch überrascht hat. Wie gesagt, ich fand auch, das klingt erstmal sehr plausibel, die fanden das gar nicht witzig. Können Sie sich vorstellen, warum die das gar nicht witzig fanden? Genau. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt war, dass sie gesagt haben, wir fürchten, dass dann der Anbieter uns irgendwelche neuen Anwendungen da einspielt, die Mitarbeiter auch gar nicht kapieren und gar nicht haben wollen. Weil das ist eine Erfahrung, die mache ich eigentlich immer, wenn wir mit Softwarehäusern eng zusammenarbeiten. Das klingt zwar kaum zu glauben, ist aber wirklich immer wieder die gleiche Geschichte. Die haben die Anwenderbrille überhaupt nicht auf. Überhaupt gar nicht. Gerade wenn Sie sich mal anschauen, dass so eine Firma wie die SAP mit einem Akademikeranteil von über 90%, glaube ich, und wirklich hochintelligente Leute, also das finde ich immer wieder faszinierend, wir machen echt viel mit der SAP und das schon jahrelang, also ich habe da kaum schlechte Leute getroffen. Also die Qualität der Mitarbeiter ist unglaublich hoch. Aber was die nicht machen, ist, sich richtig in den Kunden reinzuversetzen. Die haben, also ich nehme jetzt mal ein Thema, mit dem ich mich gar nicht auskenne, so Ergonomie oder sowas. Und dann sagen sie, okay, ergonomisch ist es jetzt richtig, dass der Button irgendwie da jetzt rechts oben statt links unten hinkommt. Oder es ist, der Kunde will Innovation. Das ist immer so die Standarddenke, also die Innovationsabteilung sagt mal, der Kunde braucht Innovation, wir müssen ihm die innovativsten Sachen geben. Gibt eine Menge Innovationsforschung, dass der Kunde nicht immer das Innovativste will und dass der Kunde dann eine zuverlässig laufende Software haben will. Und davor haben die Leute richtig Angst, dass sie dann praktisch von dem Anbieter irgendwas eingespielt bekommen, was die Mitarbeiter eigentlich gar nicht haben wollen. Und da haben sie alle unisono gesagt, wir möchten gerne den Daumen drauf haben, wann praktisch der Anbieter so ein neues Update einspielt. Also es war ein ganz schönes Beispiel dafür, wie so die Anforderungen von so Anbietern und Anwendern dann auch manchmal auseinandergeht. So, das zweite Thema ist, was wir heute noch behandeln, bevor wir noch mal kurz die Lehrevaluierung besprechen wollen, ist, wir haben eine empirische Untersuchung gemacht und das hat insbesondere die Sonja Lehmann gemacht, die mittlerweile auch promoviert ist, zu dem Thema, wie sehen eigentlich Preismodelle von Software as a Service aus? Und praktisch so die Hauptfragestellung war die, ob das eigentlich stimmt, was Land auf Land ab behauptet wird, nämlich dass Software as a Service nutzungsabhängig bezahlt wird. Ja, also das ist ja immer so, dass die Leute sagen, okay, Cloud Computing und Software as a Service wird alles nutzungsabhängig bezahlt. Ist das eigentlich so? An der falschen Baustelle hier. Das kommt nämlich hinterher. Also alles, was ich eben gesagt habe, stimmt. Das kommt aber erst fünf Folien weiter hinten. Hier geht es jetzt nochmal weiter zu dieser empirischen Untersuchung von Chancen und Risiken der Software-Service. Anwender, bitte um Entschuldigung. Und was Sie hier sehen, ist einfach mal so eine die Tabelle, die wiedergibt, was für Unternehmen wir hier befragt haben. Wir sind nämlich von diesen Vor- und Nachteilen, also Chancen und Risiken, die wir eben hatten, sind wir ausgegangen und haben dort unter insgesamt 349 Unternehmen, von denen 142 Software-Service-Kunden waren und 207 waren Nicht-Kunden, haben wir eine Untersuchung gemacht, wie sie denn diese verschiedenen Chancen und Risiken eben einschätzen. Und das ist so eine Art Beschreibung dieser Stichprobe hier. Das haben wir gemeinsam gemacht mit dem Alexander Bendian, den Sie ja auch kennen, und dem Thomas Hess von der Uni München. So, und hier so ein paar zentrale Ergebnisse dieser Untersuchung, die jetzt wahrscheinlich nicht so sehr überrascht hatten. Da sehen Sie hier, dass bei der Risikobewertung, welche Risiken sind besonders auffällig, dass wir einmal hier haben den Bereich Sicherheit. Das ist also alles eine Skala, so eine Likert-Skala zwischen 1 und 5. Und zum anderen, insbesondere bei den großen Unternehmen, die haben diese strategischen Risiken gesehen, wobei hinter diesen strategischen Risiken jetzt die Angst stand, dass irgendwelche Ressourcen, irgendwelches Kompetenz entsprechend. Auf der Chancenseite sticht so ein bisschen heraus der Zugang zu Ressourcen, und da ist es eigentlich auch relativ plausibel, dass hier herauskam, dass insbesondere KMUs gesagt haben, dass das jetzt für uns eine Chance ist, eben an Ressourcen heranzukommen, die wir in unserem Unternehmen selbst eben nicht haben. Also so ein richtig kleines Unternehmen hat beispielsweise keine IT-Abteilung. Wir haben vielleicht eine Person oder zwei. Wenn keine Ahnung, Windows abstürzt bei den Mitarbeitern, aber die sicherlich keine Kapazitäten haben, um sich um solche Fragestellungen wie Evaluierung von Software as a Service oder geschweige denn Einführung von Software as a Service zu kümmern. Ja, das sind ein paar Ergebnisse hier. Und jetzt haben wir nochmal gefragt, einerseits nach bereits Kunden, die schon SAS-Kunden sind. Und zum anderen haben wir gefragt, wie das die Nicht-Kunden sehen. Und da sehen Sie auch, dass auch sehr plausibel, dass die Risiken komplett eben von den Nicht-Kunden höher bewertet werden als von den Kunden. Und hier nochmal herausstechend das Thema Sicherheit. Also Sicherheit war hier in dieser Umfrage insbesondere von den Nicht-Kunden das Risiko, das am wichtigsten angesehen wird. Und vor dem Hintergrund eben auch dann die Tatsache, dass wir dann uns hier nochmal in der nächsten Veranstaltung mit dieser Studie zum Thema IT-Sicherheit im Cloud Computing beschäftigen wollen. Ja, die Chancen wurden dementsprechend bei den aktuellen SAS-Kunden auch größer gewichtet, und da war hier auf Nummer 1 waren die Kostenvorteile. Aber das war alles sehr, sehr, nee, Nummer 1 war ihr Zugang zu Ressourcen auch, aber Sie sehen auch hier, das war alles relativ eng zusammen und streute nicht besonders. Ja. Eine sehr gute Frage, wurde nicht ausgeschlossen. Genau dieses Phänomen haben Sie immer, wenn Sie so eine empirische Untersuchung machen, ja, so nach dem Motto, wie bei Ihr Studium, haben Sie das richtige Studienfach gewählt? Ja, klar, ne? Weil man, genau, ja, genau, ja. Oder war Ihr Projekt erfolgreich, weil Sie geleitet haben? Ja, ne? Dann sagen Sie auch, ja, diese Art von Verzerrung, die haben Sie immer, wenn Sie diese Arten von Befragungen machen. Ne? Und kommen Sie nicht raus, auch hier raus nicht ganz genau. Jo, Chancen, Risiken, Bewertung hier. Und dann haben wir hier nochmal eine Folie Software as a Service aus Anbietersicht. Und das sind so dann so ein Stück weit die Argumente, die wir eben aus Anwendersicht hatten, dann ein Stück weit auf den Kopf gestellt. Insbesondere hier diese Nachteile, die eben darin bestehen, dass die Anwender jetzt nicht mehr ganz so abhängig sind, wie sie das vorher waren. Und natürlich auch die Tatsache, dass viele Kunden hier noch ein paar Bedenken haben. Große Vorteile oder eher Potenziale aus Anbietersicht sind eben die Skaleneffekte. Sie müssen erstmal eine entsprechende Infrastruktur aufbauen, Sie müssen Server aufbauen, Sie müssen Mitarbeiter haben, einstellen, die eben die Software betreiben. Und Sie hätten dann wahrscheinlich so eine Art Treppenfunktion als Kostenfunktion, die aber relativ gut skaliert, dieses Geschäftsmodell, weil Sie erstmal, wenn Sie so eine Infrastruktur aufgebaut haben, dann praktisch jeder neue Kunde, die Erlöse des neuen Kunden, dann fast auch Deckungsbeitrag-Lieferanten sind. Das passiert dann in dem Moment dann nicht mehr, wenn Sie dann praktisch an so eine Stufe kommen, wo sie dann noch einen Server aufrüsten müssen oder neue Mitarbeiter einstellen müssen. Aber das ist eigentlich ein Geschäftsmodell, was aus Anbietersicht relativ gut skaliert. Was ein Vorteil oder auch ein Nachteil sein kann, wenn es nämlich nicht skaliert, dann geht es auch relativ heftig und schnell den Bach runter. Ja, das waren so ein paar Ergebnisse der Befragung, wo sind die Vor- und Nachteile aus Anwender- und auch aus Anbietersicht. Und jetzt abschließend das Thema Preissetzung. Und das ist jetzt das, was die Sonja Lehmann gemacht hat, die hier vor so ein, zwei Jahren promoviert hat über das Thema Preissetzung. im Bereich der Softwareindustrie, insbesondere Software as a Service. Und ein Teil ihrer Dissertation bestand darin, dass sie so eine Inhaltsanalyse von Webseiten einfach mal gemacht hat, um einfach mal herauszufinden, wie ist es tatsächlich mit der Bepreisung von Software as a Service. Ist das wirklich alles so nutzungsabhängig, wie es immer behauptet wird, ne? So nach dem Motto pro Transaktion, oder ist das eigentlich anders? So, wie groß war die Stichprobe? Letztendlich hatten wir 114 Software-as-a-Service-Anwendungen von deutschen Anbietern und wir hatten 300 Software-as-a-Service-Anwendungen im US-Markt. Und fokussiert hat sich die Sonja Lehmann hier auf den Bereich Business-to-Business-Software. Und das zentrale Finding, das können wir uns hier schenken, ist diese Folie hier. Und diese Folie sagt Folgendes, in Kurzform, nö, es ist gar nicht so, dass Software as a Service, wie behauptet wird, in aller Regel nutzungsabhängig abgerechnet wird. Das ist nicht so. Wir haben hier gerade mal 8% der deutschen Anbieter und gerade mal 9% der US-amerikanischen Anbieter, wo wir das gefunden haben, dass dort tatsächlich nutzungsabhängig bezahlt wird. Die große Mehrheit der Abrechnungen geht hier nutzungsunabhängig, 68% in den USA, 53% in Deutschland. Und dieses nutzungsunabhängig, ich nehme sie gleich dran, heißt im Grunde genommen nichts anderes, als dass so ähnlich bepreist wird, wie das auch in der klassischen Softwareindustrie, jetzt weiß ich auch, warum Sie so lachen, wenn ich hierher gehe. zeigt, dass auch da praktisch in diesem Software-as-a-Service-Bereich eine ganz ähnliche Abrechnung stattfindet, wie es in der klassischen Softwarewelt der Fall ist. Ne? Denn sowas wie, ich zahle jetzt pro Nutzer pro Monat, das ist ja eigentlich nichts anderes als dieses Named-User-Konzept, was Sie entsprechend auch aus der klassischen Softwarewelt haben. Das heißt, da hat sich rein von diesem Preismodell her nicht viel geändert. Und dazwischen gibt es eben diese hybriden Modelle. Hybrid heißt in dem Fall natürlich schlicht und ergreifend, dass Sie eine Basis-Fee bezahlen, vielleicht pro Monat oder pro Jahr und darüber hinaus dann einen variablen Anteil, der dann entsprechend nutzungsabhängig ist. Also auch hier sehen wir, dass das, ja, was praktisch immer so versprochen, erzählt, gesagt wird, nicht unbedingt stimmt. Diese Abrechnung von Software as a Service ist im Gegensatz zu dem, was sich auf diesen unteren Layern abspielt, im Gegensatz zu Infrastructure as a Service, eben sehr häufig rein klassisch. So, und ja, dann in der nächsten Stunde beginnen wir dann mit diesem, beginnen und schließen wir ab, das Thema Cloud-Sicherheitsrisiken. Diese empirische Untersuchung, die wir dort gemacht haben,